Es folgt ein Mitschnitt aus der Mediathek des Online-Stadtmagazins Monsters of Göttingen. Weitere Informationen im Internet unter monsters.blogsport.de.
Ja, herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion Pop in der Krise, Regression und kulturelle Gleichschaltung in der Phase des nachbürgerlichen Kapitalismus. Ja, vielleicht ein bisschen überbordender Titel, aber wir gucken mal, wie weit wir in der Diskussion kommen. Ich bin Christopher vom Antifa-Plenum. Ich fange an und stelle einfach nochmal ein bisschen die Leute vor, die hier vorne sitzen. Das eine ist Sarah Diehl, aus Berlin hier hingekommen, Filmemacherin und Autorin. Dann neben mir Peter Samuel von der Gruppe Krisis. Und rechts neben mir Roger Behrens, Testcard-Herausgeber und wie nennst du es, Philosoph? Ja, okay, dann machen wir es so. Also wir haben diese Podiumsdiskussion angesetzt, weil so wir so ein bisschen ausloten wollen, wie denn das Verhältnis von Pop- und Krisensituationen gerade ist. So seit gut einem halben Jahr, also seit dem Platzen der Immobilienblase in den Vereinigten Staaten, scheint sich in breiteren Gesellschaftsschichten nun doch die Erkenntnis ausgebreitet zu haben, dass der Kapitalismus nun doch in einer etwas tieferen Krise vielleicht steckt. Dann muss leider aber auch festgestellt werden, dass die Erkenntnis, dass der Kapitalismus selbst die permanente Krise ist und diese stets verschärft, nicht in dem Maße sich verbreitet hat, wie Firmenpleiten und dummes Geschwätz über deren Ursachen. Ist die Krise schon wie eine Naturgewalt hereingebrochen, so werden deren Ursachen bloß im außer Kontrolle geratenen Finanzsektor und dann natürlich noch in der persönlichen Gier einiger weniger Manager gesehen, die dann vorzugsweise auch noch aus den USA kommen. Nationale und anti-amerikanische Stimmungsmache geht dabei zusammen mit dem Einbruch staatlicher Organe in die Privatsphäre und die Auflösung von Grund- und Freiheitsrechten. Das Ganze wird dann auch noch popkulturell begleitet von einem munteren Potpourri aus Kraft durch Freudeoptimismus, eine Renaissance höchst fragwürdiger Werte und dann noch einem zur Schau aufgepoppten und aufgepeppten Zwang zur ständigen Selbstmobilisierung. Dabei macht sich auf allen Kanälen eine Belanglosigkeit und Blödigkeit breit, die ihresgleichen vielleicht noch im schlagerseligen Muff der 50er und 60er Jahre findet. Mit dem kulturellen Soundtrack, der die Krise begleitet, outet sich diese Kultur als eine, die sich noch im Angesicht der äußersten Verhängnis gemütlich einzurichten weiß. Die Endzeit-Popper von der Gruppe Juli singen dann ganz fröhlich und frei, auch wenn die Welt den Verstand verliert, das hier bleibt unberührt, und schmeißen dann ihren Verstand gleich mit über Bord. Ja, Pop, so scheint es, ist eben nicht mehr der Sound der Rebellion, sondern klingt halt in vielen Bereichen eher vielleicht als Sound der Regression mittlerweile an. Nationalismen werden popkulturell aufgehübscht und dabei fallen einem vielleicht sozusagen noch nicht mal als erstes so richtig eindeutig blöde Bekenntnisse wie irgendwie von der Gruppe Mia oder von Flair oder ähnlichen Leuten irgendwie auf, sondern gleichzeitig auch eine Verschiebung innerhalb sowas wie eines Nationenkonzepts, nämlich hin zu einem Party- und Pop-Nationalismus, der dann auch den gleichen Regeln folgt wie etwa ein Popkonzert. Nämlich so, also wenn man das an der WM vergleicht, so ein extrem körper- und erlebnisbetontes Teilnehmen an Massenveranstaltungen und eben dann auch als zweiten wichtigen Punkt eine Differenz- und Identitätsstiftung. Gleichzeitig funktioniert Pop selber zunehmend identitär und es selbst, also wird durch popkulturelle Erzeugnisse mit bestimmten Stilmerkmalen ausgestattet. So das Popkultur, so könnte man mittlerweile sagen, irgendwie nur noch so ein bisschen, naja, das Differenzmerkmal und so ein bisschen Ausstattung von Individuen ist. Worüber wir heute so ein bisschen sprechen wollen, wäre, also daraus würden sich so mehrere Fragen für uns ergeben von der Vorbereitungsgruppe, die wir irgendwie heute versuchen wollen zu klären, inwieweit das halt Möglichkeit ist in der kurzen Zeit. Nämlich die erste, wie sieht überhaupt sozusagen der Zusammenhang zwischen der Krise des Kapitalismus und regressiven Tendenzen in der Popkultur aus? Das zweite wäre, wie wirkt sich Krise auf sowas wie Kulturindustrie, also institutionelle Medienriesen aus? Also da kann man ja schon beobachten, dass seit den 90er Jahren sowas wie die Musikindustrie selber in eine Krise geraten ist. Das dritte wäre, wie wird in Kulturprodukten Krise bewältigt? Und das vierte vielleicht, wie sieht es denn eigentlich mit der subversiven Kraft von Pop noch aus? Ist sowas überhaupt noch möglich? Und sozusagen als ganz letztes, wie müsste dann auch eine adäquate Kritik von Pop irgendwie aussehen? Wie kriegen wir Gesellschaftskritik und Analyse von einzelnen popkulturellen Erzeugnissen zusammen? Das wären, glaube ich, so die fünf Fragen, die wir uns, oder fünf Themenschwerpunkte, die wir uns überlegt hatten, so abzuarbeiten. und würden jetzt vielleicht anfangen erstmal mit einer Runde und einem Statement dazu von euch. Wer möchte denn anfangen?
Ja, dann fange ich mal an mit dem Versuch, die Frage zu beantworten. Ja, wie gesagt, ich bin Peter Samuel von der Gruppe Krisis. Ich habe jetzt ein kleines Problem, und zwar bin ich zwar Krisentheoretiker, also ich kann viel über die Krise des Kapitalismus sagen, und das habe ich heute auch schon getan. Zum Pop, da habe ich nur so eine laienhafte Annäherung. Ich habe aber versucht, trotzdem auf die Zusammenhänge Antworten zu geben. Das sind jetzt Thesen, die ich aufstellen werde, und ich setze mich jetzt dem Risiko aus, dass das von den anderen Teilnehmern zerhackt wird und vielleicht sich als großer Unfug rausstellt. Aber dann hätte es wenigstens auch die Funktion, dass die Diskussion in Gang kommt. Ich fange einfach mal an und versuch's. Also wir haben auf der einen Seite beim Kapitalismus eine Verwertungskrise, die letztlich darauf zurückzuführen ist, dass seit den 70er Jahren der Bedarf an Arbeitskräften immer stärker schrumpft, auch immer weiter schrumpft, und diese Bewegung hört praktisch nicht auf. Selbst im Aufschwung werden ein paar Leute wieder reingeholt, und bei der nächsten Krise werden dann gleich viel mehr wieder rausgeschmissen. Und das führt letztendlich zu Absatzproblemen, zu Produktionseinbrüchen und zu allem, was wir im Moment erleben. Das ist sozusagen die Verwertungskrise des Kapitalismus. Auf der anderen Seite gibt es eine Verwertungskrise beim Pop, die noch etwas andere Ursachen hat. Und zwar, das ist jetzt meine erste These, mit der ich mich aufs Glatteis begebe, das liegt daran, dass halt die Popindustrie immer größere Probleme hat, entsprechend Geld einzunehmen, weil es eben immer einfacher ist, Popliteratur arbeitslos und damit auch geldlos zu verteilen, sprich Distribution übers Internet, Selbstbrennen von CDs beziehungsweise gleich entsprechende Dateien auf den MP3-Player und andere Medien zu packen, und das alles ohne, dass man groß Geld bezahlen muss, was natürlich der Popindustrie seit einigen Jahren sehr große Probleme bereitet. Gut, daraus also sozusagen zwei verschiedene Krisenursachen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hängen die beiden zusammen oder hängen sie überhaupt zusammen? Also die Frage, wie wirkt sich diese allgemeine kapitalistische Krise auf die andere Verwertungs- oder auf die wie wirkt sich die kapitalistische Krise auf die Verwertungsinteressen der Popindustrie aus? Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich sogar ein Stück weit positiv auswirkt. Also es gibt einen, ich habe vor kurzem eine Zahl gelesen, dass der Fernseherverkauf in Deutschland stark ansteigt. Nach dem Motto, wir sind zwar in einer Krise und uns geht's schlecht, uns geht's bald schlecht, aber wir fliehen dafür in die Unterhaltungsindustrie. Also habe ich analog den Schluss gezogen, das könnte sozusagen auch einen gewissen Anschub, vielleicht keinen großen, aber doch zumindest einen gewissen Impuls für die Popindustrie bedeuten, für die Musikindustrie. So, dass da was für die Ablenkung von der Krise getan wird und dass auch Proliferation für die ideologische Krisenverarbeitung sich ereignet. Da bin ich beim nächsten Stichwort, Krisenverarbeitung. Wie ereignet sich die jeweils? Also sozusagen im großen, gesamtkapitalistischen Rahmen ereignet die sich auf der einen Seite ideologisch, indem zum Beispiel gesagt wird, die ganze aktuelle Krise ist durch Gier, durch Zocker ausgelöst worden von den Finanzmärkten, durch die USA und so weiter. Alles eine völlig falsche Diagnose, aber eine, die eben öffentlich überall zu hören ist und die auch stark verfängt. Und dann schlägt so langsam sogar wieder die Stunde der Berufsoptimisten, die sagen, naja, wird alles nicht so schlimm, der Abschwung geht halt bald ein Ende. Das Wort Talsohle ist oft zu hören, also nach dem Motto, alles nicht so schlimm. Auf der Pop-Seite gibt es natürlich auch so eine Ruhigstellungsmomente, also erstmal durch den flachen Mainstream-Pop, der alles sozusagen, ich bin wieder auf dem Glatteis natürlich, also durch den flachen Mainstream-Pop eine Ruhigstellung. Zum einen, und das zweite Moment der Ruhigstellung wäre so eine Ausstattung für Stilmerkmale, also dass praktisch Personen, die in der Krise Orientierung suchen, Jugendliche, aber auch nicht nur, sozusagen sich in bestimmte Identitäten flüchten, um die Krise auf die Art emotional zu verarbeiten. Dann gibt es noch ein weiteres Moment der Krisenverarbeitung. Wenn ich uns zeitlich überziehe, bitte ich mir Bescheid zu sagen, ich habe eine Tendenz dazu. Gut, dann gibt es halt eine Mobilisierung. Jetzt wieder großer kapitalistischen Rahmen, da wird dann zur Selbstmobilisierung aufgerufen. Also sprich, wie sich jeder kennt, der sich irgendwie mit Arbeitsamt oder den anderen Institutionen auskennt, so jetzt muss man selber Bewerbungstraining machen und all diese Geschichten, also sich sozusagen als Leistungsträger anbieten und auch als solcher optimieren und lernen, für sich zu werben und so weiter. Das ist die eine Mobilisierungsseite, sozusagen die für die Subjekte. Dann gibt es noch eine andere Mobilisierungsseite, sozusagen den großen Rahmen, und zwar ist das dass Werte von bestimmter Seite wieder propagiert werden, also eher von konservativer Seite, und dass die Ordnungspolitik eine starke Rolle spielt, also um eventuell möglichen Unruhen oder auch um einfach abzulenken von bestimmten Themen, auf Minderheiten zu verweisen oder was auch immer, dass sozusagen die Ordnungspolitik sich verstärkt einspielt. Auf der anderen Seite, wie sieht das beim Pop aus? Mobilisierung, also auf der anderen Seite sind beim Pop natürlich gewisse Leistungsträger zu sehen, also Madonna, die chronische Leistungsträgerin, die sich durch ihre Lebensjahrzehnte schleppt und immer noch als Frontfrau agiert. Britney Spears hat sich gerade wieder erholt von ihren Tiefgängen. Dann die gecasteten Groups, also Boygroups und Girlygroups und so weiter, die auch dann als Erfolgsgeschichten verkauft werden. Aber nicht zu vergessen, Germany's Next Topmodel, etwas andere Baustelle, aber auch eine ähnliche Geschichte und all diese Geschichten. Naja, und dann die poppigen Nationalismen, auf die Patrick hingewiesen hat. Das heißt, Pop bedient zwei Momente, die Mobilisierung und die Ruhigstellung. Also genau das, was eben auf der gesamtkapitalistischen Seite auch betrieben wird, natürlich mit den eigenen Mitteln. Ich komme jetzt ans Ende. Und zwar sehe ich jetzt, wenn man jetzt, also Stichwort subversiver Pop, da sehe ich auf der anderen Seite, also auf die kapitalistische Krise antwortet man am besten, zumindest in einem ersten Zug, mit einer fundierten Analyse, die allerdings vor allem durch den Kopf geht, um sich erstmal klarzumachen, was geht da eigentlich vor. Bei dem subversiven Pop, und jetzt kann ich wirklich nur noch Fragen formulieren, wäre zum Beispiel die Frage, wie viel Kopf und wie viel Bauch braucht man dabei, denn Pop geht natürlich auch durch den Bauch.
Okay, das war schon ein relativ langes Statement, vielleicht sollten wir versuchen, das alles ein bisschen mehr zusammenzudrücken, aber ansonsten sozusagen Schussfeld frei. Wer von euch? Okay, dann oder einfach drauf antworten und einsteigen.
Also ich meine, man kann jetzt anfangen, tatsächlich über einzelne Aspekte von dir zu diskutieren, aber ja, ich meine, soll ich das versuchen?
Ja.
Also ich glaube, das Problem ist, dass wir mittlerweile, das liegt überhaupt nicht an uns oder auch nicht an dir oder an der Fragestellung allgemein, einen dermaßen ausgeweiteten und unspezifischen Begriff von Pop haben, dass eigentlich gar nicht klar ist, worüber man auf einer rein phänomenalen Ebene redet, wenn man sich genau diese Frage stellt. Ja? Angefangen damit, zum Beispiel, du hast es ja auch erwähnt, Krise der Musikindustrie. Wenn ich mir aber ansehe, wie die Musikindustrie jetzt auf einer rein empirischen Ebene funktioniert, dann muss man sagen, also viel mehr Krise, als die Krise ohnehin schon da ist, findet sich da auch nicht. Also das heißt, natürlich ist es ein Problem, gerade mit Kleinbands und so weiter, dass die ihre Schallplatten loswerden oder überhaupt die CD-Produktion oder die klassische Musikproduktion finanziell über die Bühne zu bringen. Andererseits muss man sagen, also du hast das Stichwort genannt, Fernsehverkauf, Unterhaltungsindustrie, also die Musikindustrie ist dermaßen verwoben mit der Industrie, die sowas wie Computer herstellt, die CD-Rohlinge herstellt, die sonst irgendwas herstellt, was man braucht, um das am Laufen zu halten. Also da ist von Krise erstmal, abgesehen von der generellen Krise, keine Spur. Also das ist ja jetzt nicht so, dass massenhaft von speziell Kulturarbeitern in die Armut getrieben werden. Also zumindest nicht eine schärfere Armut als die, die ohnehin schon da ist. Aber das ist ein anderer Aspekt, der, glaube ich, nicht uninteressant ist für die Debatte. Auch nochmal ein Hinblick auf diese ganzen Mobilisierungs- und Identitätsmodelle, die es gibt derzeit. Nämlich, also nur als, das ist kein richtiges Statement, aber als ein Gedanke. Weil du das als ersten Punkt erwähnt hast für deine Einschätzung von dem, wie Pop funktioniert, dass es eben diese Schwierigkeit gibt, sich mit Pop sozusagen über Wasser zu halten. Was sich ja in den letzten, und sagen wir ruhig mal 150 Jahren, sukzessive verändert hat in der westlichen Welt, ist, dass der Bereich der Kunst- und Kulturproduktion sich vollständig angepasst hat der ganz üblichen Arbeitskraftverwertung. Ja, also das heißt, Überlebenskonzepte, wo ich als Künstler von, was weiß ich, Mäzenaten abhängig bin oder sonstigen Spenden oder irgendwelchen freundschaftlichen Beziehungen, wie das noch in den 50er und 60er Jahren gang und gäbe war und selbst noch in den 70er Jahren, also große Teile auch der sogenannten Popkultur darüber überlebt haben, also was weiß ich, also der Punk war ja jetzt erstmal nicht ein Unternehmen oder so, sondern es war eine Binnenstruktur, die eigentlich ein bisschen abseits funktionierte von der sich durchsetzenden Ökonomisierung. Das ist alles verschwunden. Ja, also das heißt auch Überleben im riesigen Bereich kultureller, popkultureller Produktion heißt heute in erster Linie, man muss sich über Wasser halten, über ganz übliche Wertvergesellschaftung und Verkauf von Arbeitskraft. Und das, glaube ich, ändert auch was an der Frage, wie man mit diesem Verhältnis von Pop und Krise umgeht. Also will damit sagen, dass, glaube ich, die meisten, die ohnehin jetzt nicht sonderlich viel Erfolg haben, das heißt nicht so im Mainstream verankert sind, im kulturellen Feld, nicht das Problem haben, dass sie jetzt noch weniger Platten verkaufen als bisher oder noch weniger Honorare für ihre Artikel bekommen oder gar keine Honorare mehr bekommen, sondern die sind ohnehin immer schon gezwungen, sich anderweitig zu finanzieren. Und insofern sind die auch ganz normal, in Anführungszeichen, von der Krise betroffen und nicht nochmal extra, weil der Pop-Bereich sowieso, also spätestens seit den 80er Jahren, und das fällt ja eben auch zusammen mit der Krise, die du beschrieben hast, 70er Jahre, ein Teil ist der allgemein gesellschaftlichen Produktion. Also vielleicht, letzter Satz von mir, auch nochmal erweiterte Fragen, die eventuell damit zu tun haben, mit diesem Verhältnis von Pop und Krise, dass wir uns auch Gedanken machen müssen, wo sind denn überhaupt die Ränder dieser Felder, über die wir reden? Ja? Also Unterhaltungsindustrie zum Beispiel, ist nicht im gewissen Grade die Autoindustrie auch Teil der Unterhaltungsindustrie, wenn man sich etwa anguckt, wie in Wolfsburg Autos verkauft werden oder aus was für ein Event aus Waren gemacht wird, ja? Das, glaube ich, sind durchaus Fragen, die man damit berücksichtigen muss. Jetzt bin ich fertig.
Okay. Du hast gerade aufgegriffen, sozusagen, dass es schwierig ist, dann von Krise in der Popkultur zu fragen. Es wäre aber schon, also ich möchte mal, also man könnte ja auch sagen, dann wäre zu gucken, wie Krise sich auf so Sachen auswirkt. Und du hast gerade die These aufgestellt, es wirkt sich eigentlich nicht anders aus als in anderen Bereichen. Und die Leute sind sowieso im popkulturellen Bereich sowieso immer davon betroffen. Auf jeden Fall, wenn sie keinen Mainstream machen, sich irgendwie anderweitig zu finanzieren. Da könnte man jetzt ja nochmal zusammendenken, gibt es dann da überhaupt Krisenphänomene oder gibt es die sozusagen nicht? Also man könnte auch sagen, durch das Internet und so gibt's, ist die Möglichkeit für kleine, unbekannte Bands viel, viel größer, ihre Musik an den überhaupt Leuten bekannt zu machen und sich vielleicht eine Zeit lang über sowas zu finanzieren, als das vorher der Fall war, wo man erstmal ein Label auftun musste, was einen überhaupt verlegt und die Platten rausbringt. Also sozusagen kann man so Krisenmomente in der Musikindustrie nicht gleichzeitig als eine Form von oder als eine Möglichkeit begreifen, popkulturell, also für popkulturell aktive Leute sich entsprechend einen größeren Freiheitsraum auch zu verschaffen oder mehr ihre Musik viel, viel besser unter die Leute zu bringen, als sie das vorher geschafft haben.
Also ich glaube schon, dass man auf jeden Fall feststellen kann, dass eben so eine generelle Demokratisierung an Zugang von Technik und dergleichen eben dazu geführt hat, dass viel mehr Leute eben Pop produzieren können und besser vertreiben können. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass dadurch unbedingt eine Demokratisierung, was jetzt Inhalte betrifft, unbedingt stattgefunden hat. Und ich glaube auch, dass eben, wenn man das eben mit einem Krisenphänomen in Verbindung bringen möchte, dass da vor allem eben so eine Art obsessives Beschäftigen mit der eigenen Prekarisierung vor allem noch stattfindet, was ich auch oft sehr einseitig finde, nicht sehr kritisch finde und wo mir vor allem eben auch dann wieder Allianzen nach unten fehlen. Also in der ganzen Bewegung. Und das finde ich so ein bisschen verschenkt bei der ganzen Idee von, ja, wir haben jetzt eben, also wie gesagt, Zugang zu Technik und zu Vertriebssystemen demokratisiert, aber trotzdem finden nicht unbedingt, Allianzen werden nicht unbedingt ausgebaut. Und das halte ich für ein ganz großes Problem. So.
Darf ich dazu was sagen? Das finde ich nämlich einen ganz wichtigen Punkt und möchte den erweitern. Nicht nur, dass Allianzen nicht ausgebaut werden, also letztendlich der alte Begriff Solidarität taucht da überhaupt nicht im politischen Sinne auf, also eben Solidarität nach unten oder in andere gesellschaftliche Bereiche rein. Was auch fehlt, ist überhaupt eine gesellschaftstranszendierende Perspektive. Also das heißt, genau dieses sich berufen auf die eigene Prekarität und daraus auch nochmal einen speziellen sozialen Status zu machen, der ja überhaupt nicht speziell ist. Also wenn man so will, lebt jeder Mensch im Kapitalismus prekär. Führt dazu, dass, und das wäre vielleicht eine Frage, die wir weiter diskutieren können, auch im Hinblick auf die Krise, dass selbst die vermeintlichen Alternativangebote, die gemacht werden, sei es formal, sei es inhaltlich, im Bereich auch, sagt man heute nicht mehr, aber so subkultureller Produktion, in letzter Instanz, weil sie es, nicht weil sie es mutwillig machen, sondern weil sie eben überhaupt keine transzendierende Kraft haben, in letzter Instanz immer wieder das System bestätigen, wie es ist. Also das heißt, die erste Reaktion auf eine Krise ist genau das, allerhöchstens, und das ist dann eher auch noch problematisch, wiedergespiegelt wird, die Krise ist A, ein vorübergehendes Phänomen und es liegt B, an den Amerikanern an und für sich und noch irgendwelchen Finanzhaien im Speziellen oder wen auch immer, also es wird personalisiert. Es gibt auf einmal wieder einen Herrschaftsbegriff, der auch personalisiert ist und es werden nicht mehr Strukturen als solche in Frage gestellt, weil man genau, deswegen wollte ich es aufgreifen, in dieser sozusagen auch Identität mit dem prekären Status versucht, eine eigene Struktur zu schaffen, die eigentlich mit jedem Moment immer wieder sagt, wir sind zwar auch irgendwie von der Krise betroffen, aber immer noch was Besonderes. Wir stehen immer noch irgendwie außerhalb oder sind in irgendeiner Form immer noch was Spezielles und haben immer noch Zugriff auf eine Form von Wahrheit oder Durchschauung des Systems. Aber das wird überhaupt nicht mehr geleistet.
Also ich kann jetzt nicht direkt darauf, das heißt, ich könnte schon, aber mir ist da ein anderer Punkt aufgefallen, der kam dann auch von links von mir, und zwar diese Geschichte, dass durch Zugang, durch den Zugang zu Technik und so weiter, sowohl die Möglichkeiten, Musik herzustellen, als auch zu verteilen, in die Breite gegangen ist, und zwar sozusagen unter Umgehung der Geldform. Also man braucht praktisch eigentlich gar nicht mehr Geld zu investieren, groß, jedenfalls nicht allzu viel. Man kann das verteilen. Das Problem ist andererseits auch, man nimmt auch selber nicht mehr unbedingt viel ein durch seine Musikproduktion. Das heißt, im Grunde könnte man sagen, hier wäre ein Bereich, der im Prinzip auf dem Weg ist, sich aus der Wertform rauszulösen. Und das Problem allerdings der Leute, die das tun, also es gibt zum Beispiel auch Open-Source-Musik, also sprich Musik, die von Leuten gemacht wird, umsonst ins Internet gestellt wird und auch darunter gezogen werden kann, sozusagen als eine Form, in der das auch offensiv und gewollt gemacht wird. Das Problem der Personen oder der Leute, die das machen, ist natürlich, dass sie trotzdem ihre anderen Güter des täglichen Bedarfs immer noch über Geld beschaffen müssen. Also wir haben ja also einen Bereich. Es gibt noch andere Bereiche, zum Beispiel Software und so weiter, also Linux und so. Wir haben also einen Bereich, der praktisch schon unter Umgehung der Geldform sich reproduzieren könnte. Nur das Problem ist eben, dass wesentliche andere Bereiche, die auch für die Güter des täglichen Bedarfs eben notwendig sind, Heizung, Wohnung, Nahrung und so weiter, dass die eben noch nicht auf die Art gewonnen werden können. Also das ist jetzt nochmal ein völlig anderer Aspekt, den ich jetzt aufgebracht habe, der mir aber aufgeschieden ist. Und da wäre eben auch die Frage, da wäre, wenn man so will, ein emanzipatives Moment, das aber auf der anderen Seite sozusagen auf der anderen Seite faktisch die Prekarisierung noch mehr verschärft für die Betroffenen.
Ich frage mich, ob man das nicht auch gleichzeitig wiederum zusammennehmen kann. Also klar bringen Leute dort zum Beispiel Musik, produzieren Musik und verteilen sie, ohne das über die Geldform abzuwickeln. Aber gleichzeitig, dadurch, dass alles andere noch über Geld irgendwie beschafft werden muss, können sich das auch nur Leute leisten, die irgendwie auf andere Wege an Geld kommen. Und dann sind wir sozusagen schon eigentlich in diesem Ding drin, was du eben gerade meintest, Roger, nämlich, dass es sozusagen gleichzeitig man seinen besonderen Status, dass man nämlich genau Zeit dafür hat und irgendwie Ressourcen dafür freischaufeln kann, Musik zu produzieren, gleichzeitig wiederum immer noch als was Besonderes nach außen bringen muss. Oder sehe ich das an dem Punkt total falsch?
Also wenn wir über Musikproduktion reden, und da würde ich dir im Übrigen widersprechen, man braucht sehr viel Geld und muss sich sehr viel technisches Gerät anschaffen. Also Open Source ist sozusagen das Ende einer Kette von Anschaffung. Und es fängt an mit dem Computer. Und was ja auch interessant ist, also wer macht hier auf welcher Ebene Musik? Wenn ich Musik machen will, dann kann ich mir auch eine Gitarre selber bauen oder mir eine Flöte selber schnitzen, aber das wird nicht gemacht. Im Gegenteil, es klingt das eher albern, wenn ich das sage, weil man mit einer Selbstverständlichkeit davon ausgeht, dass man das irgendwie über einen Computer macht oder elektronische Musik macht, was auch immer. Aber ich meine, das ist gar nicht so albern. Nämlich kann man sehen, dass alle kulturellen Bewegungen, die es die letzten 200 Jahre gegeben hat, also die immer verbunden waren mit einer bestimmten Rückkopplung künstlerischer Interessen an technologische Entwicklung, dass denen immer eine Amateurbewegung vorausging. Also es gab Anfang des 20. Jahrhunderts in den Anfangstagen des Radios eine Radioamateurfunkbewegung. Es gab eine Fernsehamateurbewegung in den Vereinigten Staaten in den 50er Jahren. Und selbst für Computer kann man sowas sagen, dass es das auch noch bis in die 80er Jahre reingab. Ja, und ich kenne das selber noch aus dem Bereich von Musik, dass man sich irgendwie Musikinstrumente auch selber zusammengelötet hat oder gebastelt hat tatsächlich. Und das findet aber nicht mehr statt, sondern, das ist ja auch ganz interessant, also auf der einen Seite meinetwegen Open Source, auf der anderen Seite drängt ja zunehmend die gerade kulturelle Produktion in den Bereich der Computer Software rein. Also die letzten Programme, die für die Spielkonsolen angeboten werden, sind die Bandprogramme, wo ich selber eine Band gründen kann, Musik machen kann, nach vorgefertigtem Maßstab. Auch hier interessant, es sind einmal entweder die Stereotypen, die man kennt von den Popstar-Konzepten, also Mainstream-Pop, oder es ist Metallica. Ja? Also es sind Bands, die eigentlich vor 20 Jahren sozusagen noch überhaupt nicht mainstreamfähig waren, die jetzt aber die Stereotypen dafür liefern, dass man sich irgendwie an so einem Computerprogramm mal abreagieren kann mit der Idee, man macht selber Musik. Und also ich bin eigentlich auch skeptisch mit diesen ganzen Vorstellungen, dass eine Demokratisierung auf technischer Ebene stattfindet. Die ist sozusagen strukturell da, aber ich bestreite, dass die wirklich genutzt wird. Also angesichts dessen, welche Möglichkeiten man hat, finde ich selbst die Millionen Beiträge, die es bei YouTube oder sonst irgendwelchen Portalen gibt, immer noch verhältnismäßig wenig. Also für die Möglichkeiten, die es gibt. Und sie sind ja auch erstmal nur ein Angebot, also die Sachen, die da sind, was geliefert wird, ohne dass man sieht, dass darüber eine tatsächliche Vernetzung der Produzierenden stattfindet. Also das heißt, auch da spiegelt sich genau das, was du vorher gesagt hast, wieder, dass es eigentlich keine Form der Kollektivierung gibt über diese technischen Angebote.
Sarah, du wolltest eben gerade noch einsteigen? Okay. Ein Punkt, auf den ich sozusagen nochmal, der ist sozusagen nur in der Einführung bisher aufgetaucht und sonst immer ein bisschen am Rande, wäre der Punkt, wie das eigentlich mit so einer Aufladung von Nationenkonzepten oder von sowas wie Nationalstaat und Bezug darauf aussieht und wie das in Verknüpfung mit Pop wiederum aussieht. Also es ist ja schon sehr augenfällig oder sehr auffällig, dass also spätestens seit der WM auf jeden Fall für Deutschland sowas wie einen Pop-Nationalismus möglich zu sein scheint. Ist das ein Krisenphänomen oder ist das sozusagen nur etwas, was sich jetzt erst in Deutschland breit macht und wie gefährlich ist das einzuschätzen?
Also was mir in den letzten Monaten natürlich vor allem aufgefallen ist, also gerade in diesem Jahr 2009, ist natürlich diese ganzen, also ich rede jetzt nicht mehr von Popmusik, sondern von Populärkultur im Fernsehen, diese Massen an Sendungen, die auf einmal produziert werden, die so unglaublich identitätsstiftend ein deutsches Geschichtsempfinden sozusagen vermitteln wollen. Das finde ich unglaublich spannend zu sehen, was für eine Masse das ist, was da produziert worden ist. Also solche Sendungen, die eben immer versuchen, so rückblickmäßig 60 Jahre Bundesrepublik zu resümieren, indem sie halt sowas sagen wie die schönsten Momente, die interessantesten politischen Momente, die größten Skandale und dergleichen. Und das finde ich unglaublich interessant, das vielleicht auch zusammenzudenken. Also einmal als natürlich zeitlich gesehen, das ist natürlich ins Jahr 2009 eben passt wegen dem Jubiläum, aber natürlich auch, was eben damit sowas einhergeht wie, okay, in der Krise will man sich zurückbeziehen auf nationale Identitäten und dergleichen, dass das so Hand in Hand geht gerade. Und ich hatte da vor kurzem so eine sehr schöne, sehr absurde Situation mit einem Freund von mir, der kommt aus Israel, und wir haben uns nämlich eine von diesen Sendungen angeschaut, die eben hießen die schlimmsten Skandale der Bundesrepublik. Und das wurde so rückwärts runtergezählt von 30 bis 1. Und dann, also 1 war so der schlimmste Skandal. Und wir haben dann gesessen und dachten, ha, auf welchem Platz ist denn wohl der Holocaust? Und wir haben also darüber halt jetzt so gelacht, weil das natürlich nicht vorkam. Und was eben auch immer einhergeht mit dieser Idee, es gibt sozusagen eine richtige Identität oder eine richtige Geschichte für Deutschland und eine falsche Geschichte für Deutschland. Und alles, was eben Zweiter Weltkrieg ist oder auch DDR ist, ist die falsche Geschichte gewesen. Und jetzt versuchen wir halt sozusagen die richtige Geschichte zu schreiben, eben mit diesem sehr, ja, mit diesen ganz großen identitären Angeboten, die halt in solchen Sendungen halt gemacht werden. Und das finde ich extrem, also sehr massiv gerade, wie das passiert.
Das würde ich natürlich unterstützen. Es ist ja erstmal die Frage, ob ihr noch was dazu gibt.
Also die Frage ist ja, ob das überhaupt funktioniert. Und gerade angesichts der, also genau solcher permanenten Identifikationsangebote, die geliefert werden, zu welchem Anlass auch immer, 60 Jahre Bundesrepublik, irgendwelche Fußball- oder sonstigen Sportveranstaltungen, heißen ja noch nicht, dass tatsächlich dieses Identifikationsangebot auf Dauer angenommen wird. Also das schmälert überhaupt nicht die Gefahr. Gerade wenn Menschen sozusagen punktuell auf sowas einschnappen, ist es sehr gefährlich. Aber ich glaube tatsächlich, dass das erstmal, was jetzt in so einem ganz einfachen Sinne Herrschaftsideologie angeht, eine sehr wackelige Angelegenheit ist, auf Dauer darüber so ein festes Deutschlandsbild zu installieren. Und zwar deshalb, weil tatsächlich die sozialen Widersprüche durch genau solche Identifikationsangebote nicht gekittet werden können. Das heißt noch gar nicht, dass da unter doch eine große emanzipatorische Bewegung brodelt oder so, mitnichten, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass in genau diesen Veranstaltungen, die du bezeichnet hast, auch eine enorme Hilflosigkeit da ist, nämlich genau mit sowas umzugehen. Ja? Also der drastische Fall wäre eben sowas wie Shoah. Das gab vor ein paar Jahren mal, da wurde gewählt im Fernsehen der berühmteste Deutsche, und es war von den Abstimmergebnissen klar, dass es Hitler war. Also, und man muss ja eigentlich auch rein sachlich sagen, das ist der berühmteste Deutsche, auch wenn er Österreicher ist. Ich kam gerade aus Braunschweig, da hat er seine Staatsbürgerschaft bekommen, das wusste ich nicht vorher. Jedenfalls ist das Erstaunliche, dass der rausgenommen wurde aus der aus dem Ranking, und man dann so eine Mischung hatte mit weiß ich nicht, Günter Jauch und Goethe und so. Also ich glaube, da gibt es aber noch einen anderen Aspekt, der vielleicht mit einer Rolle spielt, wenn wir uns eben über populäre oder Popkultur im Allgemeinen unterhalten. Nämlich überhaupt die Idee, nicht nur über also offene Nationalisierung, also offene Adressierung von Nation, Deutschland, Nationalfarben, Fußball, sonstige Sportmannschaften, also nicht nur darüber, über eine offene Nationalisierung Identität zu erzeugen, sondern überhaupt über eine Vorstellung von Kulturgeschichte. Das wird ja schon seit Jahren gemacht. Also zum Beispiel, die DDR wird im Fernsehen abgewickelt als lustige Kulturveranstaltung, die bestand aus Erdbeersekt, Spreewaldgurken und komischen hausgemachten Wildwestfilmen. Ja, es gibt im Fernsehen immer wieder diese Schleifen, wo die 50er, aber vor allen Dingen eben 70er, 80er Jahre, 90er Jahre, also die Jahrzehnte, in denen diejenigen, die jetzt sozusagen sich legitimieren müssen als Deutsche, aufgewachsen sind. Es gibt immer wieder Schleifen, wo diese Jahrzehnte kulturgeschichtlich rekapituliert werden, ja, also in niederster Variante, aber das passiert immer wieder. Und ich glaube, dass diese Vorstellung sozusagen die Popkultur als Kulturgeschichte zu immer wieder zu reinstallieren oder überhaupt zu installieren, dass das A, ein wichtiges Konzept ist, wie derzeit Politik funktioniert, und B, aber auch ein sehr altes Konzept ist. Also überhaupt seit Ende des 19. Jahrhunderts kennt man diese Vorstellung von Freude und Glanz. Kultur ist gerade in Krisenzeiten immer was man so den Menschen anbieten kann, damit das alles ein bisschen bunter und hübscher ist. Und auch das fiel damals schon zusammen mit einer Vorstellung einer nicht offensiv nationalistischen Kulturgeschichtsschreibung, wo über die Kulturgeschichte eben sowas wie eine einheitliche Identität hergestellt wird, auf die man sich berufen kann. Und heutzutage ist es dann halt nicht mehr Goethe und Schiller, sondern irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Bands, also Neue Deutsche Welle Bands oder irgendwie sowas halt.
Ich habe gerade das Zeichen bekommen, dass wir noch 5 Minuten haben. Vielleicht wäre sozusagen dann jetzt angebracht, nochmal abschließend zu sammeln. Und,
wir haben aber erst ungefähr eine halbe von deinen 7 Fragen beantwortet.
Das stimmt. Ja, dann müssen wir noch 2 Stunden machen. Dann müssen wir aber auch reingehen jetzt in den Stoff. Nee, die Frage, also die wir sozusagen noch gar nicht angeschnitten haben oder sozusagen auch wiederum nur am Rande, wäre das, wie bringen wir die Analyse von Pop und die Analyse der Krise zusammen, und zwar als eine gesellschaftskritische Analyse. Das ist natürlich...
Naja, ich kann ja versuchen. Also ich hatte zumindest einen Gedanken, der dazu passt, aber ich weiß nicht, ob das eine Antwort ist. Und zwar... auf einen Beitrag von Roger hatte ich, also beziehungsweise auf seine erste große Antwort, wenn ich mich da richtig erinnere, die Roger sozusagen auf mich gegeben hat, habe ich den Schluss gezogen, dass man sagen könnte, im Pop wäre Subversion oder vielleicht sogar Emanzipation, Beginn von Emanzipation, prinzipiell möglich. Und zwar sowohl der Form nach, und wenn es damit anfängt, dass Instrumente sozusagen nicht mehr industriell gefertigte besorgt werden, sondern selbstgebaute oder in irgendwelchen Alternativprojekten erstellte. Und inhaltlich ist sie im Prinzip auch möglich. Da wäre dann eben die Frage, warum passiert das nicht? Ja, und vielleicht als Teilaspekt dieser Frage.
Okay. Okay. Ja, ich bin. Könnte ich natürlich versuchen, das selber noch reinzukriegen. Ich würde aber erstmal fragen, ob ihr noch darauf antworten wollt, wie es mit eurer Einschätzung dazu aussieht. Ehrlich gesagt, tue ich mich mit dem allerdings auch ein bisschen schwer, da jetzt eine pauschale Antwort drauf zu geben. Wo ich eher nochmal drauf abgehen würde, wäre sowas wie. Also wie gehen wir überhaupt mit also du hast es ja eben schon so ein bisschen angebracht, Sarah, mit so einem, naja, wir gucken uns diese Sendung an und wissen eigentlich sozusagen, was unter der Ebene bei so einer Sendung passiert. Wie kriegen wir sozusagen das, was wir da mitbekommen, hin? Also das wäre das eine, also sozusagen ein adäquater Umgang damit, und wie kriegen wir so eine Position vermittelt, nämlich eben so ein, naja, vielleicht, wir gucken uns diese Sendung an, die 30 größten Skandale. Wie kriegen wir sozusagen vermittelt, dass eigentlich der größte Skandal ist, dass die Shoah nicht benannt wird dabei? Okay. Ginge eher in die, also sozusagen wie, auf der einen Seite sozusagen wie, das scheint... Ist es so, dass wir selber sozusagen eine Vernunft oder eine adäquate Kritik von Pop formulieren können? Und das Zweite ist sozusagen, wie ist das überhaupt so? Und das Zweite wäre, wie kriegen wir, wenn wir sowas haben, einen vermittelt?
Also ich muss gestehen, ich habe nie verstanden, warum Leute überhaupt glauben, dass Pop und Links zusammen sind. Also dass das überhaupt, dass das eine mit dem anderen was zu tun hat, ehrlich gesagt. Ich habe nie verstanden, warum Leute immer diesen Kurzschluss machen. Und ich finde das auch überhaupt nicht. Also deswegen halte ich auch Popkultur nicht per se für emanzipativ oder nicht per se für, ich weiß nicht, das ist Heilsversprechen der Popkultur habe ich nie verstanden und verstehe ich auch immer noch nicht.
Dann anders gefragt sozusagen, kann man das dann möglicherweise als eine Strategie verstehen, in Popkultur reinzugehen, um dort Sachen zu setzen? Ist das eine Möglichkeit?
Naja, das wäre wieder, also diese Frage für mich eher, wie kann man selbst einfach Gegeninformationen produzieren? Das wäre für mich einfach so ein wichtiger Punkt. Ob das was mit Popkultur zu tun hat, das ist auch einfach so eine Definitionssache. Ich weiß gar nicht, ob ich mich damit so viel aufhalten will, ehrlich gesagt. Sondern es geht einfach darum, dass man eben versuchen muss, so mit so vielen möglichen Mitteln, wie man nur kann, mit der größten Vernetzung, wie man es nur machen kann, Gegeninformationen herzustellen. Und das ist für mich die Antwort. So. Ob es jetzt Pop ist oder nicht, ist mir ehrlich gesagt egal.
Ich könnte versuchen, eine Antwort auf die Frage zu geben, warum es als links verstanden wurde. Allerdings, warum es jetzt heute noch als links gesehen wird oder dass es nicht links, nicht per se links ist, damit stimme ich überein. Aber jetzt zur Frage, warum es mal als links verstanden wurde. Ich denke, das hat viel mit der Sexualität und Leibfeindlichkeit zu tun, die lange Zeit propagiert wurde. Also sprich Anfang des viktorianischen Zeitalters, also angefangen mit dem viktorianischen Zeitalter im 19. Jahrhundert, vielleicht auch noch früher, halt über die Leibfeindlichkeit, die sich bis halt in die 68er Zeit dann gehalten hat. Und dass eben Teil der sexuellen Revolution bzw. entsprechender Emanzipation eben auch die Pop- und Rockmusik war. Nur ist das natürlich inzwischen im Laufe der letzten Jahrzehnte dann auch in die Wertverwertung eingegangen. Also inzwischen kann man natürlich sexualisierte Angebote überall bekommen, bis zum Abwinken und bis man es nicht mehr hören und sehen mag. Aber es gab, wie gesagt, mal ein Zeitfenster, in dem die Popmusik sozusagen ein Moment der emanzipativen Bewegung unterstützt hat. Aber dieses Moment ist lange vorbei.
Dann wäre aber vielleicht die letzte Frage, die ich anschließen wollen würde, die können wir dann sozusagen mit der Analyse von Pop was anfangen? Weil Pop scheint ja schon was zu sein, wo viele Leute sozusagen darauf reagieren. Kriegen wir daraus, wenn wir Pop analysieren, können wir dadurch Rückschlüsse über den Stand der Gesellschaft ziehen? Das wäre sozusagen die abschließende Frage.
Also ich würde mir dann wirklich eher die Frage stellen, ist das nicht wieder eine Scheindiskussion, mit der wir uns aufhalten, um über wichtigere Themen uns zu unterhalten? Weil ich mich auch gerade irgendwie frage, warum reden wir hier überhaupt über Popkultur? Also warum dann nicht wirklich das, also darüber sprechen, wie funktioniert Gegenöffentlichkeit? Also warum ist das nicht eher der Punkt? Und ich würde eher sagen, also Popkultur ist für mich in gewisser Weise auch ein verlorener Posten. Und umso länger wir uns damit aufhalten, umso länger wir eben versuchen auch, weiß nicht, das noch zu retten vielleicht irgendwie, nehmen wir uns auch andere Ressourcen einfach.
Sehen wir das so oder möchtest du noch?
Das Schlusswort klatschen.
Dann sage ich, du darfst noch, wenn du noch magst. Mach mir ein letztes Statement und dann...
Okay, ich versuche das kurz zu machen. Ohne viel Erklärung. Die Linke hat versucht oder ist davon ausgegangen, dass sie im Pop eine Möglichkeit hat, das, was Kultur ist, selbst zu bestimmen. Und ich glaube, ich würde dir zustimmen, ich glaube, dass diese Idee bis heute nicht wirklich fallen gelassen wurde. Also, dass man immer noch davon ausgeht, irgendwo in diesem ominös großen Universum namens Pop gibt es irgendwo eine Nische, die man noch nicht gefunden hat, noch nicht beschrieben hat, die irgendeine Form von Befreiung darstellt, an die man sich nur andocken muss, und dann kann man die auch selber bestimmen, diese Vorstellung von Selbstbestimmung. Und die ist fatal. Die ist insofern fatal, weil man nach wie vor davon ausgeht, dass die Popkultur oder allgemein die Kultur, die wir haben, eigentlich unabhängig entstanden ist von der gesellschaftlichen Entwicklung, der kapitalistischen Entwicklung im 20. Jahrhundert und dann erst peu à peu vom Kapitalismus okkupiert wurde. Und so ist es ja nicht, sondern ganz im Gegenteil, also egal wie man die Geschichte des Pop erzählt, ist es genau umgekehrt. Also das ist eine Kultur, die unmittelbar aus der kapitalistischen Produktion heraus entstanden ist. Und um dann sozusagen auf diese Frage zu antworten, ich glaube nicht, dass das gleichgültig ist, sich mit Pop zu beschäftigen, sondern ganz im Gegenteil, das ist Teil einer, hängt natürlich davon ab, wie man den Begriff Pop definiert, ja, Teil einer Gesellschaftsanalyse, die zu leisten ist. B, das Problem ist aber, und ich glaube, das ist auch das Problem für alle weiteren Fragen, die da dran hängen, Stichwort Subversion, emanzipatorische Möglichkeiten und dergleichen, dass überhaupt die Begriffe fehlen, sowas zu tun. Also dass man eigentlich immer noch mit einem begrifflichen Apparat arbeitet, der nicht angemessen das erfasst, was sich derzeit an Änderungen abspielt. Also ich meine, selbst der Pop-Begriff ist ein Begriff, der jetzt auch schon wieder 50 Jahre alt ist. Und auch die damit, also was in der Regel nichts heißt dafür, dass ein Begriff passé ist. Aber ich glaube, dass eigentlich fehlt eine adäquate Gegenwartsanalyse im Sinne einer radikalen Gesellschaftskritik mit emanzipatorischer Perspektive.
Okay, dann danke, Robert, das nehmen wir jetzt als Schlusswort, sonst kriegen wir Dampf. Hier geht's gleich weiter mit den Bandilegs. Ansonsten um 20 Uhr im Workshop-Zelt A sehen wir den Film von Sarah Diehl, Workshop-Zelt B, den Film von Sarah Diehl, Abortion Democracy, über die Situation von Frauen in Polen und Südafrika, die abtreiben wollen oder abtreiben. Und um 21 Uhr kann man Roger Behrens in dem anderen, also in dem kleineren Workshop-Zelt noch hören mit einem Vortrag über Eros, Pop und Politik. Und da ist Pop ja auch schon wieder mit drin. Dann gucken wir nochmal. Okay, dann bedanke ich mich hier ganz herzlich bei euch und wünsche allen anderen noch ein schönes Festival. Es geht weiter mit den Bandilegs.
Das war ein Mitschnitt aus der Mediathek des Online-Stadtmagazins Monsters of Göttingen. Weitere Informationen im Internet unter monsters.blogsport.de.